Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi. Zieht's euch rein.
Jo Leute, was geht und willkommen zu einer neuen Folge Psychoaktiv. Und heute ist es eine richtig Special-Folge, denn ich sitze mit Roman gerade tatsächlich am Main in Frankfurt. Und das ist richtig krass. Roman macht den Sucht und Ordnung Podcast. Und wenn ihr den noch nicht kennt, erstmal kurz hier Pause. Googelt ihn mal, abonniert ihn, folgt ihn auf Instagram. Richtig geiler Content. Kann ich nur empfehlen. Ich kenne ihn, seit ich angefangen habe. Und ja, finde es einfach großartig.
Hi Steffi, hi liebe Psychoaktiv-Community. Vielen lieben Dank für die Blumen. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig.
So, und dann aber wieder zur Folge zurückkehren, denn was wir heute machen ist, ich werde mit Roman zusammen verschiedene Thesen, Hypothesen diskutieren, die wir auf Instagram und vom Umfeld gesammelt haben und einfach auch mal mit ein paar Mythen aufräumen und auch ja ein paar Sachen einfach durchzudiskutieren. Ich wünsche euch richtig viel Spaß. Es gibt zwei Folgen davon, eine auf meinem Kanal und die Fortsetzung oder auch das erste, mal gucken, ich weiß noch nicht, wie wir das aufteilen, bei Romans Kanal. Genau, also hört euch gerne beide an. Es ist nicht das Gleiche, sondern einfach die Fortsetzung der beiden Folgen. Viel Spaß euch!
Ein Kumpel von mir ballert Pferdebetäubungsmittel.
Damit ist meistens Ketamin gemeint und Ketamin wird sowohl in der Humanmedizin als auch in der Tiermedizin genutzt. Zum Beispiel wird Ketamin als Betäubungsmittel auch genutzt, wenn man Alkohol getrunken hat und deswegen keine Opiate oder Ähnliches als Schmerzmittel nehmen kann. Dann wird auch Ketamin genutzt.
Genau, also gut, dass du das sagst. Ketamin, Pferdebetäubungsmittel. Ich habe früher auch mal Ochsenbetäubungsmittel gesagt, aber das kommt in der kompletten Veterinärmedizin vor, in der Humanmedizin eher weniger und noch bei bestimmten Substanzen, wenn du andere Sachen nicht geben kannst. Das war aber früher viel, viel verbreiteter und in der Veterinärmedizin ist das gang und gäbe.
Und an sich wird auch kann man sehr gut davon ausgehen, dass das Ketamin auch von der Veterinärmedizin auf den Schwarzmarkt geschwemmt wird und handelt sich meistens eben auch dadurch um sehr reine Substanzen, weil die halt tatsächlich aus dem medizinischen Gebrauch kommen.
Wir könnten jetzt voll in die Tiefe gehen. Ist das jetzt R-Ketamin oder S-Ketamin? Weißt du das? Also, okay, ist ja auch, eigentlich spielt es gar keine Rolle. Und jetzt docken wir nochmal an ein paar Fragen zu oder ein paar Thesen von eben an. Dieses Pferdebetäubungsmittel kann dir echt helfen, wenn du psychische Erkrankungen hast. Also bei Depressionen ist Ketamin super.
Genau, da ist ja in den USA, wird das jetzt als Nasenspray verkauft. Genau, aber das ist auch, und das finde ich immer sehr wichtig, doch dazu zu sagen, Selbstmedikation ist was anderes als Dinge, die man vom Arzt verschrieben bekommt. Und man muss sehr aufpassen. Ich habe nämlich schon öfters gehört, jetzt auch seit Ketamin legalisiert worden ist, dass viele meinten so, ach so, ja, deswegen nehme ich ja auch Ketamin schon die ganze Zeit, wo ich dann halt auch sagen muss, bei der Menge können wir nicht mehr wirklich von dem medizinischen Gebrauch reden. Und es steht kein Arzt hinten dran. Und wenn man sagen könnte, man kann sich mit allen Substanzen, wenn die nämlich im medizinischen Bereich wäre, wären die ja viel mehr reglementiert und auch viel mehr unter Kontrolle gestanden. Und es ist vielleicht auch ein bisschen entwertend für den Beruf des Arztes, des Psychiaters, wenn man sagt, das kann man alles selbst machen.
Absolut, guter Gedankengang. Es ist legalisiert, es ist im Arzneimittelgesetz statt im Betäubungsmittelgesetz, meinst du, ne?
Genau, das meinte ich, sorry.
Wow, ansonsten wäre ich mal noch schnell zum Rewe gegangen. Nein, Spaß, wir sind für Fachgeschäfte. Cannabis ist heute viel stärker als früher.
Der THC-Gehalt ist meines Wissens konstant angestiegen und auch das ist so ein Punkt, was man auch ein bisschen der Prohibition zuschreiben lassen kann, weil natürlich stärkeres Cannabis auf kleineren Raum sozusagen auch besser zu transportieren ist, als wenn ich ganz viel kaufen muss, das wenig THC-Gehalt hat. Damit kann ich sozusagen mehr Wirkstoffgehalt in kleinerer Menge transportieren.
Ja, und wir reden natürlich auch immer nur über diese High-Potential-Substanzen. Klar, gibt es diese Sorten, die dahin gezüchtet worden sind, einen hohen THC-Gehalt zu haben. Im Umkehrschluss muss man aber auch noch die anderen Bestandteile von Cannabis anschauen. Früher war einfach der CBD-Gehalt auch viel, viel höher und der ist in manchen Sorten auch einfach runtergezüchtet worden und deswegen wirkt es so viel potenter.
Was halt auch total schade ist, weil im Prinzip ist ja gerade diese Interaktion von CBD und THC das, was die Substanz auch sicherer macht.
Ja, also mit sicherer meinst du wahrscheinlich die Gefahr von Psychosen wird heruntergesetzt. Und auch an der Stelle können wir gleich mit der nächsten These aufräumen. Cannabis verursacht keine Psychosen. Die holt nur das raus, wenn du eh schon veranlagt bist.
Im Gegensatz zu Alkohol, by the way. Alkohol ist zum Beispiel eine der wenigen Substanzen, die von Grund auf eine Psychose basteln kann. Das ist nachgewiesen. Und ganz spannend, super Sidefact, es gibt bei Alkohol und nur bei Alkohol, ich habe das noch nicht tiefere Informationen rausbekommen, etwas, das nennt sich Eifersuchtspsychose. Und die Eifersuchtspsychose ist, dass man sozusagen auf seinen Partner, auf seine Partnerin so krankhaft, also wirklich krankhaft eifersüchtig wird. Das ist total crazy. Und im Prinzip, ich habe da mal nachgefragt, ist es so, dass diese Eifersucht auch nicht mehr aufgelöst werden kann. Also dass man wirklich da in dieser kranken Eifersucht stecken bleibt. Ist ein ICD-10-Diagnose, nur bei Alkohol Eifersuchtspsychose.
Überkrass, kannte ich auch noch nicht. Siehste, Austausch ist mega. Oh, komme ich auch noch einen drauf. Stimulanzbedingte Psychosen gibt es auch. Also Stichwort Dermatozoenwahn. Wenn du anfängst, so Krabbeltierchen unter deiner Haut zu sehen, das ist eine Psychose, die war vorher nicht in dir drin. Die gibt es nur durch den Konsum von Stimulantien.
Schon krass, was Substanzen so mit dem Sein machen kann auch, ne?
Ja, die Dosis macht das Gift. Also ich denke nicht, deswegen ist es ja auch so wichtig, Harm Reduction, Safer Use. Also, das sage ich heute, ne? Ich habe früher auch nicht abgewogen, wie viel Kokain ist denn da jetzt drinne und wie viel konsumiere ich jetzt, wie viel führe ich mir jetzt zu. Aber ganz ehrlich, jeder aus meiner Community kennt meine Vergangenheit und ich glaube nicht, dass ihr alle den gleichen Weg gehen wollt. Macht es doch ein bisschen schlauer als ich. Checkt es doch, was da drin ist.
Aber ich habe da die perfekte anhängende Diagnose, sage ich schon, These dazu. Und zwar Aufklärung und Safer Use führen dazu, dass UserInnen sich sicher fühlen und somit mehr konsumieren.
Also das kommt doch aus der CDU-Ecke. Das ist, also würde ich so nicht unterschreiben, kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Denn nur weil... Also reden wir jetzt von der Aufklärung von Konsumentinnen und Safer Use und Harm Reduction oder generell, dass Menschen wissen, was das ist?
In der These statt Konsumierende und User.
Okay. Ich würde behaupten, dass das Konsummuster sich gar nicht groß verändert, sondern dass man einfach nur besser weiß, was man macht und dass man besser vorsorgen kann für, ich sag mal, den Kater, den es nicht nur bei Alkohol gibt, sondern bei allen anderen Substanzen auch. Das heißt dann halt nur nicht Kater, sondern das Down danach zum Beispiel. Dass du dir auch... Nochmal?
Emo-Kater.
Der Emo-Kater, krass. Dass du dir zum Beispiel einfach Antioxidantien zuführst und so, dass dein Körper Grundlagen hat, auf die er zurückgreifen kann. So und das... Nee, ich bin total gegen die Aussage.
Ja, vor allem, wenn man sich halt überlegt, die These ist ja wirklich auf UserInnen... bezogen. Und für mich ist zum Beispiel der Punkt Safer Use immer ein Schritt hin zum bewussteren Konsum und somit ein Schritt hin auch zur Vorsorge gegenüber Abhängigkeitserkrankungen. Das heißt, wenn ich bewusster konsumiere, wenn ich mich mit der Substanz auseinandersetze, wenn ich mich mit meinem Körper und der Substanz auseinandersetze, was ich dadurch tue, indem ich Safer Use Materialien nutze zum Beispiel, dann sieht mein Konsum ganz anders aus, als wenn ich den Geldschein von einem Typen zwei weiter vom gleichen Spiegel runterziehe und egal was für ein Pulver, Hauptsache es ist drinnen, gar nicht über Mischkonsum nachdenke. Das ist einfach lebensgefährlich, keine Informationen zu haben. Aber ich bin auch immer so irritiert davon. Ich bin ja sehr viel auf Raves und Festivals unterwegs und mache Konsumaufklärung und verteile Safer-Use-Materialien. Und wir haben zum Beispiel Ziehblöcke, ne? Da reißt man sich immer so ein Blatt ab. Und dann meinte tatsächlich mal, ich hatte das mal vorgestellt, und dann meinte jemand so, ja, aber wenn ich dann Ziehblöcke habe, dann ist das ja wie eine Aufforderung zum Konsum. Und dann habe ich halt auch gedacht so, also die Person, die möchte ich sehen, der ich einen Ziehblock in die Hand tue, die noch nie Drogen gezogen hat, dachte so, ah ja, jetzt, wo ich einen Ziehblock habe, da gehe ich doch jetzt gleich mal Koks kaufen. Ne? Weil, was mache ich denn sonst mit dem Ziehblock? Der ist ja völlig unsinnig für mich. Also,
das hat gar keinen Sinn.
Also, und wenn genau dieser Handlungsstrang passiert, dann weiß ich halt auch leider nicht, was ich dazu sagen soll und ich kann es mir kaum vorstellen.
Ja, also das meine ich so ein bisschen mit Blödsinn, weil Wissen ist natürlich Macht und du kannst einfach auch deinen Handlungsspielraum viel besser abschätzen. Das ist ja, also nach der These hin, nach der Logik, müssten wir alle Mathematik-Professoren sein, weil wir haben ja in der Schule Mathe gelernt und also wir wurden damit konfrontiert. Und nach der Logik her müsste meine Rechenleistung ja total hochgegangen sein, weil ich damit in Berührung gekommen bin.
Eben, also das ist halt der Punkt. Ich finde es auch ist schwachsinnig. Der Punkt ist natürlich, wenn man es auf alle ausbreitet, machen wir mal das Gedankenspiel und ich jetzt wirklich in die Schule gehe und Menschen ganz genau erkläre, wie alles wie zu konsumieren ist, das ist natürlich schon eine Sache, muss man tiefer drüber nachdenken, ob das überhaupt auch sinnvoll ist. Ne? Es müssen ja sinnvolle Maßnahmen sein. Und grundlegende Informationen sollten allen bereitgestellt werden, weiterführende Informationen für die, die es interessiert. Ich habe auch keine Ahnung von anderen Teilen der sozialen Arbeit. Ich habe die grundlegenden Informationen dazu und bin richtig tief in diesem ganzen Suchtbereich drinnen, weil ich mich dafür interessiert. Das ist halt nur logisch, ne?
Ja, du kannst halt nur ein Angebot schaffen so und wir müssen mal von dieser Illusion wegkommen, dass jeder alles können muss. Das ist totaler Schwachsinn und wenn jeder alles kann, braucht keiner mehr den anderen. Unser ganzes Gesellschaftsgerüst würde damit einbrechen. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn.
Absolut. Also dementsprechend. Magst du eine neue These oder soll ich?
Ich habe noch eine.
Werbung.
Natürliche Drogen sind deutlich gesünder als chemische Drogen.
Puh.
Da sind ganz viele Sachen drin.
Genau, also das Erste, was mir dazu tatsächlich einfällt, ist zum Beispiel, dass chemische Drogen, vor allem wenn es um Pulverformen geht, das ist viel schwieriger kontrollierbar, was da wirklich tatsächlich drinnen ist. Aber auch das, ne, wenn wir es gerade bei Cannabis haben, kann auch Cannabis besprüht sein und dementsprechend verunreinigt. Ich gebe mal das Mikrofon an dich weiter.
Ja, sehr gern. Also erstmal müssen wir aufräumen mit dem Wort Chemie aufräumen. Alles ist Chemie. Also auch dein Cannabis ist Chemie. Das ist irgendwie mit Partikeln und das alles chemische Formeln und so. Alles ist Chemie. Was in der Regel gemeint wird, ist synthetische Substanzen. Und der Begriff gesund. Also ich würde jetzt mal nicht behaupten, dass Konsum generell jemanden gesünder macht. So, das ist Blödsinn. Und damit ich jetzt weiterdenken kann, reiche ich mal wieder weiter, weil ich sehe dich nicken.
Ja, genau, stimmt. Ich bin gesund ist nämlich auch so ein Punkt. Ne? Was ist denn gesünder? Also das ist halt auch ist immer eine Frage, wie man Substanzen anwendet und macht. Das ist auch so, ne? Man sagt ja auch beim Alkohol, es gibt keinen Konsum ohne Risiko bei Alkohol und so sehe ich das eigentlich bei allen Substanzen auch. Und natürlich unterscheiden die sich alle ineinander, aber das ist nicht unbedingt synthetisiert und Naturdroge, sondern halt auch je nachdem, was für eine Substanz das ist. Also man kann das einfach nicht so pauschalisieren.
Was ich allerdings, wenn das gemeint ist, was ich allerdings schon mittrage zu teilen ist, dass sich das einfach besser handeln lässt, weil in der Regel das Naturprodukt, wenn es nicht bearbeitet ist und man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, schon nicht so hochpotent ist wie das synthetische Pendant.
Und auch da kommt es auf die Substanz an. Aber ne, das beste Beispiel sind synthetisierte Cannabinoide, die als Vollagonisten perfekt auf unser System abgefertigt worden sind und deswegen viel zu stark wirken für unseren Körper, was halt Cannabis alleine gar nicht schafft.
Agonisten, jetzt habe ich's. Ich habe von Antagonisten gesagt, das ist der Gegenspieler. Also CBD wäre der Antagonist zu THC, richtig? Richtig. Ja, also These entkräftigt, das ist Bullshit, Bruder. und Schwester.
Hast du Bock auf ein paar Therapiethesen?
Sehr gerne.
Selbstbetroffene sind die besseren Drogenberater und Drogenberaterin.
Das hört man gerade im Ex-User-Bereich oft, ja. Nein, sind sie nicht. Alle zusammen erreichen das Ziel am allerbesten. Weil du hast es vorhin gesagt und das unterschreibe ich total. Ich würde ja dem Profi seine ganze Kompetenz absprechen, wenn ich jetzt sage, Alter, ich habe 21 Jahre konsumiert, das mache ich ja auch. Aber ich würde nie mehr anmaßen zu sagen, ich habe viel mehr Plan als der. Ich habe viel mehr praktische Erfahrung, das ist richtig. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was in Lehrbüchern drin steht. Und da ist es natürlich, also wir sind Zahnräder, die Maschinerie zusammen zum Laufen kriegen, denke ich.
Genauso sehe ich auch. Das ist nicht besser, nicht schlechter. Es ist ein anderes Angebot. Wenn man Selbsthilfegruppen anschaut, es gibt Menschen, die brauchen nur das. Die möchten gerne sich austauschen mit Menschen, die Erfahrungen haben, die genau das auch drüber hebt. Und ich finde das so wichtig. Und es gibt Menschen, die ein Angebot brauchen, was ich mache, ne? Eine neutrale Person, die einen neutralen Raum stellt, um halt auch eventuell ein bisschen tiefer zu gehen, ne? Weil es ist so ein bisschen, was man sich auch ein bisschen immer überlegen muss, ist, im Rahmen der Selbsthilfe geht man auf einer persönlicheren Ebene und das ist großartig. Und auf der anderen Seite kann es ein bisschen Tiefe wegnehmen, weil dann wieder sehr viel Zwischenmenschliches dazukommt. Was eine Drogenberatung auch so ein bisschen versucht zu kreieren oder auch eine Drogentherapie sozusagen oder Therapie an sich ist, hier ist ein neutraler Raum mit Feedback, aber hier geht es nicht um mich und dich. Ich erzähle vielleicht mal punktuell von einer Erfahrung, die aber dann zu der anderen Person passt. Aber es geht tatsächlich nur um die andere Person und wie so ein neutraler Raum, der sehr viel Tiefe zulässt, weil eben dieses Zwischenmenschliche zu einem Punkt rausgenommen wurde, was so, ja, ist sehr sperrig gerade zu erklären, aber das ist halt eben ein anderes Angebot und kann auch großartig für Menschen sein und jeder muss dann halt immer gucken, was brauche ich, und wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, eigentlich möchte ich nur, dass du mir sagst, wo ich in die Selbsthilfegruppe gehe, sage ich, ja, gerne, ich habe die nämlich alle besucht, alle kennengelernt, finde das großartige Menschen, und dann überweise ich die dahin und dann wollen die vielleicht nie wiederkommen, das ist doch fein.
Ich würde sogar so weit noch gehen und sagen, hey, jetzt schau dir mal die ganzen Ex-User an, die da sprechen, und frag doch mal, ob sie selber eine Therapie gemacht haben. Und viele von denen haben das. Und wenn es also dieses therapeutische Angebot nicht gäbe, sondern nur Ex-Konsumenten, so dann wären die nicht geheilt worden, in aller Wahrscheinlichkeit nach.
Absolut. Und ich kann da gleich eine andere These perfekt anknüpfen. Und zwar darf oder sollte man in der Prävention, Beratung oder Therapie als Fachkraft über eigenen Konsum reden. Also sind jetzt natürlich viele Felder dabei. Und es ist bestimmt auch ein bisschen auf mich gemünzt, weil Leute sehr, sehr frustriert darüber sind, dass ich nie ein Wort darüber verliere, ob, wie, was überhaupt ich konsumiere. Und das geht genau auf den gleichen Nenner, was ich gerade gesagt habe. Mein Angebot geht nicht um mich. Mein Podcast geht nicht um mich. Natürlich erzähle ich mal einen Schwank aus meinem Leben, aber hier geht es mir um neutrale Informationsweitergabe. Und das kann ich nur leisten, wenn ich selbst ein so neutraler Mensch wie möglich bleibe. Denn der Punkt ist halt auch, wenn du eine große Masse an Menschen erreichen möchtest, dann kann sich mit einer Person identifizieren halt auch eine Sperre drin sein. Und ich habe mir meinen Podcast zum Beispiel oder auch meine Haltung überlegt, ich möchte niemand, der denkt so, ach, die versucht zum Beispiel nur ihren eigenen Konsum zu rechtfertigen oder die Person hat überhaupt keine Ahnung, weil sie selbst nicht konsumiert hat. Neutraler Raum, das ist sozusagen, was Beratung bieten kann, was Therapie bieten kann, was sozusagen auch meine Arbeitsgrundlage ist. Aber das ist ja nicht nur das einzige Angebot. Und da sind wir wieder grundlegend dabei, so ne, eine große Breite. Und ich glaube vor allem auch, und jetzt nochmal auf den Präventionsaspekt dazu kommt, wenn es wirklich um Drogenkonsum geht, glaube ich, ist es eine extreme Bereicherung an Schulen, wenn das ein Mixmatch ist. Eine Präventionsfachkraft mit jemandem, der Erfahrung hat, ich glaube, das ist in der Prävention das Genialste.
Ja, so Tag-Team-mäßig. Absolut. Boah, ich versuche nochmal die These zusammenzukriegen, ob das förderlich ist, wenn dort über eigenen Konsum gesprochen worden wäre. Als Fachkraft. Nö, da bin ich auch bei dir. Also dafür gibt es ja die verschiedenen Angebote. Dafür gehen ja Ex-Konsumenten wie ich in die Öffentlichkeit um genau diesen Teil des Zahnrades zu spielen. Wenn mein Therapeut mir zu, also vielleicht, wenn er einmal gesagt hätte, ich habe auch Erfahrungen. So, das ist aber auch schon das Maximalste, was er sagen darf, um seine Neutralität und seine Autorität als Therapeut, als das, was er ist, als Profi nicht zu verlieren. Das ist alles, das Maximalste, was er sagen darf. Dann hätte ich persönlich mit meinem Charakter da vielleicht drauf angesprungen, aber andere erschreckt das, weil andere sagen dann vielleicht, wie soll denn der mir helfen? Er hat doch selber die gleichen Probleme gemacht. Deswegen ist dieses Ex-Usertum dieses ganz wichtige Zahnrad, von dem ich da immer spreche.
Definitiv. Und man muss mal überlegen, wenn man selbst mal auch schon in Therapie war, oder ne, was wäre das denn, wenn plötzlich der Therapeut erzählt, ach ja, hier, ich hatte auch voll krass Erfahrungen hier und da habe ich das konsumiert, wo ich denke so, hey, ich bin doch gerade in Therapie, hier soll es doch nur um mich gehen. Das ist ja das Schöne an der Therapie, das ist ein Raum, in dem es mal nur um die andere Person geht.
Ja, und vor allen Dingen hat das auch eine ganz große Gefahr mit sich. Wenn dein Therapeut oder deine Therapeutin dir sagt, ey, ich habe die und die Erfahrung und man fängt an, in Erinnerung zu schwelgen, also es entsteht ja schnell ein Dialog, so der auf die persönliche Ebene geht, der dann natürlich auch aus Erfahrungen, also da ist einfach die Ebene. Ja, was habe ich denn dann für ein Bild von meinem Therapeuten, wenn der redet mich ja vielleicht noch geil, also substanzgeil.
Ja, definitiv, genauso sehe ich es auch. Also deswegen nie immer in absolut, also das haben wir jetzt schon bei paar Thesen so, dass die so in Absolutismen denken. Aber meistens ist die Antwort der Mittelweg. Und zwar, dass ein großes Angebot und eine Vielfältigkeit das A und das O ist, um so viele Menschen wie möglich zu helfen.
Ja, es gibt halt kein Schwarz und kein, nicht nur Schwarz und Weiß. Und eigentlich, also Schwarz und Weiß sind halt überhaupt gar keine Farben. Ja, anyway, das gehört jetzt ganz woanders hinführen. Hast du noch therapeutische Thesen? Weil dazu habe ich gar nichts.
Eine habe ich noch. Längere Therapie ist das, bedeutet längere Abstinenz.
Also wenn ihr jetzt mein Gesicht sehen würdet, dann würdet ihr sehen, dass ich... das sehr angestrengt denkend aussieht wahrscheinlich. Nö, würde ich auch so nicht pauschalisieren. Also auch da, jeder braucht etwas anderes. Du hast ja vorhin schon gesagt, dem reicht eine Selbsthilfegruppe, der hat überhaupt gar keine Therapie. Ich glaube, viel bringt der Klient selber mit. Wie weit ist der in seiner Abstinenzentscheidung? Wie weit ist der charakterlich gereift? Und wenn das weit ist, dann braucht es ab und zu nur noch den Schulterklopfer, der dir sagt, so und so sieht's aus. Wenn du aber ein junger, ungefestigter Mensch bist, denn sehr hohes Konsummuster aufweist, so, dann kann das gut sein, dass du mehr brauchst. Es kann aber auch sein, dass du morgen deinen Weltstar LeBron James triffst und der sagt dir, ey, wenn du aufhörst zu konsumieren, dann nehme ich dich mit zum Basketball und du hörst von einem Tag auf den anderen auf. Emotionale Werte sind hier ganz, ganz wichtig. Und wenn ein Ungleichgewicht, was meistens zu ungesunden Konsummustern führt, was dann wiederum zu einer Therapie führen kann, ausgeglichen ist, dann ist die Abstinenzentscheidung auch ganz nah.
Ja, genau so sehe ich das halt eben auch. Also es gibt ja wirklich lang angelegte Therapien, die nennen sich dann Sozialtherapien, die gehen dann mal ein Jahr oder zwei sogar. Und die sind für manche Menschen extremst wichtig. Aber ich bin auch der Meinung, dass man es auch nicht, also nicht gleich mit viel Hilfe viel auf alles draufschlagen. Also da bin ich überhaupt kein Fan von, weil... Ich finde schon, dass es sowas geht wie Übertherapien, wo man dann irgendwie hinter jedem Loch doch nochmal was sucht. Ja. Und dementsprechend kommt auch das total auf die Person an. Und bloß weil jemand 2 Jahre Therapie hat, ist es kein Garant für 6 Jahre Abstinenz. So funktioniert das einfach nicht, dass man sich mit der Therapie dauernd eine Abstinenzzeit kauft.
Das wäre genau das, was uns die Konsumgesellschaft verkauft. Das wäre genau das. Nimm mehr von Creme XY und du hast nur wieder Falten. Mach länger Therapie und du hast nur wieder Probleme. Jetzt bin ich raus. Aber These ist aufgeklärt. Also, ja, nee. Punkt. Die Polizei darf nur Alkohol oder Drogentest machen.
Polizei darf erstmal gar keinen Test auf der Straße machen. Also man, also sie darf auf jeden Fall keinen dazu zwingen. Ich frage mich, ob das vielleicht so ein bisschen erfahrungswertmäßig entstanden ist, weil ich weiß nicht, ob das wirklich eine Restriktion gibt, entweder oder. Da bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Aber der Punkt ist erstmal bei Polizeikontrollen, man kann alles auf der Straße ablehnen. Und dann braucht die Polizei einen guten Grund sozusagen, um einen mit aufs Amt zu nehmen. Und dann wird aber normalerweise durchgetestet. Also wird geblasen und Blut abgenommen und genau, und dann wird man durchgetestet. Es ist nicht mehr so, nur weil es sich immer noch hart hängt, dass erst ein Anwalt angerufen werden muss. Das war damals so, das ist jetzt schon seit 2-3 Jahren nicht mehr so. Das heißt, die Polizei entscheidet autonom, ob sie dich mitnehmen oder nicht mitnehmen. Aber alle Tests, die auf der Straße stattfinden können, freundlich ablehnen. Einfach freundlich ablehnen.
Ja, also dieses Gerücht, dass entweder oder, das hielt sich ja lange sehr, sehr hartnäckig, dass wenn du sagst, ich habe ein Bier getrunken, dann dürfen sie keinen Drogentest mehr machen, weil sie dann den Alkoholtest machen. Und damit jetzt nicht irgendwelche Leute Blasen drunter schreiben, das ist der Pusttest. So. Ja, sorry, das kommt von einer Aufnahme vom WDR 2 Tage. Da geht's vom SWR, oh Gott, vom SWR 2 Tage. Da geht's, werden all so eine Geschichten nochmal aufgeklärt. Und die Polizei darf dich natürlich nicht auf der Straße kontrollieren, dass Menschen zugucken können. Aber wenn sie einen hinreichenden Tatverdacht haben, die müssen ja den Verkehr schützen. Ne, die haben ja auch eine Aufgabe. Und nach StGB Paragraph 316 dürfen sie bei hinreichendem Tatverdacht natürlich einen Test anordnen, beziehungsweise einen Arzt einen Test anordnen lassen. Und wie du schon sagst, wenn du erstmal auf dem Revier bist, dann darfst du durchgetestet werden. Und das ist tatsächlich da auch der Fall. Und das ist total, jetzt kommt ein gut gemeinter Tipp, total dumm, sich dagegen zu wehren, gerade wenn man weiß, dass man konsumiert hat, weil das das Ganze schlimmer macht. Ich sag nicht, dass du was zugeben sollst, ganz im Gegenteil. Du sagst gar nichts, gar nichts. Lässt die ganze Scheiße einfach zu oder halt auf dem Revier zu, wenn du in der Öffentlichkeit dir zu viele Menschen sind, die das sehen könnten. Und wenn es dann aber darum geht, dass du konsumiert hast, dann sagst du gar nichts und dann rufst du deinen Anwalt an.
Ich gehe mal davon aus, dass dieses Gerücht auch sich deswegen hält, weil es vielleicht auch ein funktionierendes Ablenkungsmanöver ist. Wenn man weiß, okay, ich habe vor 2 Tagen einen Joint geraucht. Ich sage jetzt einfach, ich habe ein kleines Bier getrunken, puste 0,0 und dann bin ich da fein raus. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sich da deswegen das gut hält, weil es eventuell ein funktionierendes Ablenkungsmanöver ist. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, das da wäre ich bei dir. So ein bisschen die den bunten Koffer zuerst durch den Zoll schieben. So. ja, das tatsächlich war das meine einzige Polizeithese. Hast du noch was?
Ich bin thesenlos.
Thesenlos. Ich habe, ich glaube, ich habe ein paar Sachen überlesen. Ich habe vom Cannabis habe ich noch 1, 2. Cannabis macht nicht abhängig.
Das stimmt nicht. Also es ist halt einfach so, dass die körperliche Abhängigkeit von Cannabis nicht sehr hoch ist, aber die psychische Abhängigkeit definitiv stattfindet. Und auch da einfach wieder ICD-10 Punkte, die können einfach passieren. Es gibt auch eine Entzugserscheinung bei Cannabis, die viele beschreiben, die aber auch eher von diesem psychischen Entzug zum Teil mitkommen, also wie das Schwitzen und nicht durchschlafen können oder es gibt eine Toleranzentwicklung bei Cannabis, auch das gehört zu den Diagnosen, Kriterien, aber auch so Sachen, dass man seine Hobbys irgendwie vernachlässigt, genau, den Tag danach ausrichtet, also kann man alles definitiv auf Cannabis anwenden, kann man ganz entspannt sagen, kann man auch eine Abhängigkeitsdiagnose für Cannabis verteilen.
Ja, bin ich bei dir. Cannabis macht nicht abhängig, ist Blödsinn. Das ist etwas, was Jungkiffer gerne ihren Eltern sagen, damit der Scheiße durchkommen mit ihrem Konsummuster, was in der Regel dann auch schon nicht mehr gesund ist. Oder damit sie dann einfach keinen Stress kriegen. Das ist das Gute an diesem ICD-10-Kriterien. Das lässt sich auf alles anwenden. Und wenn du 3 von 6 hast, dann bist du einfach abhängigkeitsdiagnostiziert und da gibt's nichts dran zu rütteln.
Leider nicht. Ich bin sehr unglücklich mit der Abhängigkeitsdiagnose vom ICD-10. Ja, weil der Punkt ist, es gibt eine bessere Möglichkeit meiner Meinung nach. Und zwar ist, wir haben ja beim ICD-10 einmal Missbrauch und einmal Abhängigkeitserkrankung. Und die Missbrauchsdiagnose ist eine absolute Scheißdiagnose. Das sieht man daran, dass Diagnosen einigermaßen eine homogene Gruppe abdecken muss. Das heißt, wenn ich eine Diagnose verteile, möchte ich ungefähr ähnliche Menschen mit den ähnlichen Symptomen drin haben. Bei Missbrauch hast du Hinz und Kunst drin sozusagen. Also sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Das heißt, eine sehr ungenaue Diagnose. Und was hat die DSM-5 gemacht? Das ist das Diagnosesystem von den USA. Die haben die Missbrauchsdiagnose und die Abhängigkeitsdiagnose, alle Items, also alle Kriterien zusammengelegt und gesagt, okay, es gibt jetzt eine Substanzgebrauchsstörung in verschiedenen Stufen. Leicht, mittel, schwer. Und das finde ich viel besser, weil da haben wir jetzt halt nicht so ein Ja-Nein-System mehr, sondern verschiedene Stufen. Und warum finde ich das auch so geil? Weil das für mich logischerweise bedeutet, wo ich ja eine riesengroße Verfechterin von bin, dass wir gezwungen sind, ein differenzierteres Angebot anzubieten, dass es nicht nur Abstinenz gibt für Abhängigkeitserkrankungen, was ja der Golden Standard ist, sondern dass wir sagen, hey, du hast nur eine leichte Abhängigkeit, wir tun dich in ein Konsumreduktionstraining rein oder eine Konsumreduktionstherapie oder es ist eine mittelschwerere, da gibt es vielleicht dann so Orientierungsphasen, wo man guckt, oh, brauche ich doch eher eine Abstinenz oder schaffe ich es mit Konsumreduktion? Aber so haben wir immer nur ein binäres System, ja, nein, Abstinenz, ja, nein, und deswegen bin ich so ein bisschen traurig über die Diagnose.
Okay, also das, danke erstmal. Das ist ein guter Gedanke, den ich so auch gar nicht, also klar, ich bin auch unzufrieden mit dem, es gibt nur die totale Abstinenz, so. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn, weil ich bin ganz fest davon überzeugt, dass ich, obwohl ich abhängig bin, Polytox bin, steht nun mal fest, so, trotzdem irgendwann wieder etwas konsumieren kann. Natürlich nicht meine Problemsubstanzen, das ist ja klar. Aber das mit dem Missbrauch und der Abhängigkeit war mir gar nicht so klar. Ich bin jetzt nur von der Abhängigkeit an sich ausgegangen und das zu nochmal zu differenzieren in leichte, mittlere und starke Substanzgebrauchsstörung, das ist sinnvoll, absolut. Also ich danke dir auf jeden Fall dafür für den Gedanken so. Da ich kenne halt auch nur als Ex-User kenne ich auch nur das, was es jetzt gibt. Und das ist ein wunderbares Beispiel für das, was du vorhin gesagt hast. Sind Ex-User die besseren Therapeuten? Nämlich nein, weil ich habe keine Ahnung, was es noch so auf dem Markt gibt.
Und ich bin halt eben großer Verfechter sozusagen. Das, was du gesagt hast, ist sozusagen meine Haupthypothese, die ich hoffe, mit Forschung irgendwann untermauern zu dürfen. Oder was auch mein Ziel ist, ist, dass das Wichtige meiner Meinung nach ist, wenn man die Abstinenz der Hauptsubstanzen und Konsumkompetenz in den Restsubstanzen, wo kein Problem ist, ne? Und bis jetzt ist es halt immer so, das heißt, ja, Suchtverlagerung, Suchtgedächtnis. Und das wird einem die ganze Zeit so als Fakt verkauft. Und ich werde dazu auch nochmal eine ausführliche Folge zum Suchtgedächtnis machen, weil das ist halt alles so, ich habe das Gefühl, viel wird einem einfach so einfach gemacht, ne? Wir tun das einfach alles als Fakt hin, Abhängigkeitserkrankung als unumstößlich und dann muss man sich mal die Kaufsucht anschauen, ne? Da ist es nämlich so, dass wir gezwungen sind, weiter kaufen zu müssen und es wird dann damit umgegangen in der Medizin und in der Arbeit, ne? Aber bei Substanzen, vor allem bei den bösen, illegalisierten Substanzen ist es dann so, nö, das konsumiert einfach nicht. Warum sollten wir uns dafür Mühe geben, andere Lösungsmöglichkeiten in der Therapie zu machen, wenn wir eigentlich den Konsum an sich gar nicht wollen.
Ja, und da wird Rausch einfach mit Rausch gleichgesetzt, obwohl es so viele verschiedene Facetten hat. Absoluter Schwachsinn.
Ein Gast von mir hat mal gesagt, Deutschland ist ein rauschfeindliches Land. Und das stimmt so krass, weil selbst Alkohol darfst du dich ja nicht richtig berauschen. Auch das wird dann noch am meisten auch nochmal akzeptiert, wenn es mal ist. Aber eigentlich, das muss man sich mal überlegen, sollst du in Deutschland saufen können wie ein Loch, aber trotzdem nicht wirklich nicht ausschreiten sein im Alkoholrausch. Wie soll das denn gehen?
Ja, bei so einer Substanz wird schwierig. Aber Alkohol ist ein geiles Stichwort. Ich habe hier eine These, die sagt, Alkohol und Tabak sind legal, weil sie am ungefährlichsten sind.
Nein, das stimmt auch nicht. Also der Punkt ist, es gibt ja eine Studie, die da immer zitiert wird und die meiner Meinung nach auch immer sehr falsch zitiert wird. Das geht nämlich um Schadenspotenzial von David Nutt, wo Alkohol ja als die Substanz mit dem höchsten Schadenspotenzial manifestiert ist. Da muss man halt gucken, was da wichtig ist, drauf zu gucken, ist, dass Alkohol sozusagen einen deutlich geringeren Selbstschaden hat, wie zum Beispiel Heroin, was untergeordnet ist. Aber Alkohol hat halt einen sehr hohen Fremdschaden. Aber da muss einem halt auch klar sein, dass dieser hohe Fremdschaden, also der Schaden, den ich anderen Menschen durch meinen Konsum anrichte, bei Alkohol unter anderem auch deswegen so groß ist, weil es so viel konsumiert wird. Das heißt, Autounfälle in Deutschland in Verbindung mit Pilzen. Das ist statistisch einfach nicht sehr häufig. Autounfälle in Verbindung mit Alkohol sind, ich weiß jetzt nicht einen Prozentsatz, aber extremst viele der Autounfälle, ne? Und das heißt, das Schadenspotenzial bei Autounfällen, bei Alkohol ist deutlich höher als bei Pilzen, aber Pilze werden viel weniger konsumiert, ne? Also das muss man halt immer auch mit in Relation sehen. Aber es stimmt nicht, dass Tabak und Alkohol ein Nervengift, das alle unsere Organe angreift. Tabak, das so eine schnelle Abhängigkeitsentwicklung hat, das ist einfach nur Tradition, Geschichte, wie sich das entwickelt hat, Kultur, wie sich das entwickelt hat und nichts anderes.
Wow. Wow. Und sehr, sehr gut erklärt bei dieser Studie von David Nutt. Das ist auch ja die wirklich am meist zitierteste Studie. Ich weiß gar nicht, ob Alkohol, da war Alkohol auf Platz 1 tatsächlich, aber vom Gesamtgefahrenpotenzial.
Genau, vom Gesamtgefahrenpotenzial. Und das wird aber gerne dann so genutzt. So, guck mal hier, Cannabis ist so weniger und Alkohol ganz viel. Und so funktioniert das nicht, weil die Relation da einfach auch nicht stimmt.
Ja, absolut. Aber nichtsdestotrotz ist es schon recht repräsentativ, wenn man sich die Todeszahlen anschaut. Klar, wenn alle Substanzen legalisiert wären, dann wären wir auch nicht bei diesen 1513, haben wir, glaube ich, gerade, Drogentote durch illegale Substanzen, sondern das würde natürlich auch ein bisschen hochgehen. Obwohl ich mir da gar nicht so sicher bin, weil dann auch Qualitätsstandards eingebaut werden könnten. Das ist also rein hypothetisch, was ich hier gerade sage. Aber was nicht hypothetisch ist, ist, dass Tabak und Alkohol die Substanzen sind weltweit, wo einfach die meisten Menschen dran sterben. Wenn ich mir Alkoholtote angucke, allein in Deutschland sind wir so ungefähr bei 74.000 im Jahr. Und bei Tabak sind wir gerade bei 127.000 laut unserer Bundesdrogenkriegsbeauftragten, die ja jetzt eine eigene Kampagne, anderes Thema. Und das bedeutet, dass jeden verdammten Tag ein Jumbojet in Deutschland abstürzt, so.
Eben, und das ist halt eben, ich meine auch klar, das kommt halt davon, dass Alkohol und Tabak so manifestiert sind in unserer Gesellschaft, dass es so viel konsumiert wird. Auch das, daher kommen die ganzen Drogenzahlen, die ganzen Todeszahlen. Aber es sind halt auch sehr giftige Substanzen. Also.
Ja, und jetzt zeig mir mal den, also es gibt bestimmt den einen oder anderen, aber ich würde sagen, auf Pilzen, auf einer ordentlichen Dosis Pilzen, kriege ich den Schlüssel gar nicht ins Schloss. So, das wird schon sehr schwer.
Das stimmt natürlich auch. Das ist halt das Nächste, dass sich manche Substanzen auch gar nicht zum Fahren eignet. Aber auch da, ich möchte mich da immer nicht so arg auch aus dem Fenster lehnen, weil wir gar nicht, und ich mir das auch gar nicht vorstellen kann, ich habe da schon öfters drüber nachgedacht, wie schaut denn unsere Konsumkultur an, wenn die ganzen jetzt illegalisierten Substanzen legal werden? Weil Alkohol, wir haben da ja wirklich ganz lange sozusagen dran gearbeitet, wie wir mit Alkohol umgehen, haben es sehr, sehr spannend und komisch und nicht sehr gesundheitsfördernd gemacht. Aber nur, das hat sich ja über Jahre entwickelt. Und ich weiß gar nicht, und ich kann mir das auch sehr schwer vorstellen, wie sich eine Kultur sozusagen um komplett legalisierte Substanzen bildet, wie sich unsere Konsummuster ändern. Ich stelle mir das dann manchmal so vor, stell mir vor, es ist dann irgendwie auch normal, man ist dann nicht mal im Bier, es gibt keine Biergärten mehr, sondern Konsumgärten und jeder sitzt da mit einer anderen Substanz. Also, ne, das ist ja was entsteht denn da für Kultur? Ne? Und das kann, ich kann es mir nicht vorstellen, tatsächlich.
Also aus meiner Konsumerfahrung würde ich sagen, das funktioniert gar nicht. Wenn ich auf Cannabis-Rausch bin und jemand auf Alkohol-Rausch ist, das verträgt sich auch gar nicht gut miteinander. Da würden sich beide einfach nur gegenseitig abfacken, um nur mal die um zwei der bekanntesten Räuche nur mal in Relation zu setzen. Was aber auf keinen Fall passieren darf. Wir sind uns alle einig, Legalisierung ist eine gute Sache, aber Was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass du das von jetzt auf gleich machst, als wenn du einen Schalter umlegst, weil dann treffen all die Prognosen, die Prohibitionisten immer ansprechen, ein, weil es keine Vorbereitung gibt. Wir haben keine Konsumkompetenz. Das kann ich nicht oft genug und laut genug sagen. Das gibt es bei uns im Land. Wenn wir eine Skala von 1 bis 100 haben, würde ich sagen, wir sind so bei 15 vielleicht.
Ja, es gibt, der Fachbegriff dazu ist gestörte Konsumgesellschaft. Ich weiß nicht, ob das der Herr Lindenmeier manifestiert hat. Auf jeden Fall geht es eben darum, dass es auch immer Gesellschaften, die sich um Substanzen bilden, entweder sehr gut funktionieren sind, also zum Beispiel in Italien, wo man als Jugendlicher unter elterlicher Begleitung Wein trinkt, ne, so ein bisschen ein familiäres Vorbild bekommt und so weiter. Das ist sozusagen etwas, was eher als positiv gesehen wird, ne, sozusagen den ersten Konsum Erfahrung unter elterlicher Aufsicht in einem entspannten Rahmen. Deshalb schauen wir uns mal Deutschland an. Hier wird man zum Alkoholtrinken motiviert. Man ist ein Loser, wenn man mal nicht trinkt. Wenn ich mich entscheide, einen Abend nicht zu trinken, gibt es so viele Leute, die einfach versuchen, mich dazu zu überreden. Und das ist sozusagen der Inbegriff einer gestörten Konsumgesellschaft. Das heißt, da gibt es kein Leben und Leben lassen, sondern es ist eher so, hier, konsumiere. Und dafür muss es Regeln geben. Und ich fand es auch ganz spannend, als ich 2018 in Uruguay war, da hat man das auch gemerkt, dass sich da noch nicht so viel gesellschaftliche Regeln drum gebildet haben. Also da wurde sehr viel gekifft in Mittagspausen. Da standen sie alle wie, als wäre es eine Kippe, auf der Straße und haben halt ihren Joint durchgezogen. Und das ist halt auch eine Sache, war ja auch mit dem Alkohol früher so, dass man sich Bier in der Cafeteria kaufen konnte. Und auch das wurde irgendwann verbannt. Und das wird auch mit anderen Drogen so sein, dass das sich entwickeln muss, dass wir gesellschaftliche Standards setzen müssen, um sozusagen diesen Konsum mitzusteuern. Das passiert leider nicht von heute auf morgen.
Ja, absolut. Und vor allen Dingen muss sich auch in den Köpfen derer, die Entscheidungsmacht haben, was tun. Weil sonst passiert... Und das ist ja das, was wir gerade bei Cannabis ganz gut sehen. Sonst passieren genau die gleichen Fehler, die wir bei Alkohol gemacht haben. Und das sind, wie du selber schon gesagt hast, keine kleinen Fehler gewesen. Überhaupt nicht gesundheitsfördernd. Ich habe noch eine These bekommen zu LSD. Auf LSD sieht man rosa Elefanten.
Ah, oh, die rosa Elefanten. Das ist... Ich frage mich immer, ob die wirklich irgendwann mal stattgefunden haben. Aber das Punkt ist, man muss ja überlegen, LSD ist bewusstseinserweiternd. Das heißt, ich baue sozusagen auf das, was ich eh sehe, mehr drauf auf. Je nachdem, wie hoch ich konsumiere, ist es natürlich mehr. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt zwangsmäßig rosa Elefanten sieht.
Ja, absolut. Also als Halluzinogen... ist es so, du siehst, was du siehst und es morpht alles so und wird scharf und ein guter Freund von mir würde sagen, kaleidoskopartig. Ich weiß gar nicht, ob ich das so gecheckt habe. Und es gibt auch noch Unterschiede in den Visuals, ob du jetzt die Augen geschlossen hast oder ob du die auf hast. Ich persönlich habe nie rosa Elefanten hüpfen sehen und das liegt auch daran, dass es eigentlich eher um Pseudo-Halluzinationen geht. Genau.
Es ist ja auch der Unterschied zwischen Halluzinogen und Dissoziativa. Halluzinogen sind Bewusstseinserweitern und Dissoziativa sind Bewusstseinsabspalten. Und Halluzinogene könnt ihr euch einfach so merken, ne? Das ist, man sieht, was man sieht, wie der Roman gerade gesagt hat, und ein bisschen mehr.
Wer Psychedelika nimmt, hat ein erhöhtes Risiko, eine Psychose zu entwickeln.
Ja, man kann es vielleicht so sagen, dass der Psychedelika nimmt gegenüber die Person, die keine nimmt, und man die Möglichkeit hat, eben eine Psychose sozusagen veranlagt zu haben, die natürlich die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man sie entwickelt, als jemand, der jetzt keine Psychedelika nimmt. Also das ist so ein bisschen der Punkt, dass ich glaube, dass es das Potenzial schon erhöht. Aber es ist ja immer dieses Gerücht hält sich ja so hartnäckig, dass man so schnell in Psychosen reinrutscht. Und das ist halt einfach nicht so. Und das hält sich vor allem deswegen sehr schnell, dass es gibt ja auch Stationen, die nur sich um psychotische Menschen kümmern. Da kann man schon mal das Bild bekommen. Aber es ist halt dann leider zum Glück auch nur der in ihrer Bubble.
Ja, genau, das ist es. Ich bin ja ganz ehrlich, er hat mir dazu geschrieben, so, dass die Inzidenz von den Psychosen bei Halluzinogengebrauch nicht höher ist als der bundesweite Durchschnitt, sondern das ist genau das Thema, was wir vorhin in der einen These hatten. Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob es die gleiche These war, dass das Veranlagung ist und einfach nur verstärkt wird und hochgeholt wird. Ähnlich wie bei Cannabis. Ah, um Cannabis ging es, glaube ich. Ja. Und dass es aber im Gegensatz dazu durchaus Substanzen gibt, die tatsächlich Psychosen auslösen können, wie Alkohol und Stimulantien.
Ganz genau. Und dementsprechend kann man das, glaube ich, einfach so stehen lassen.
Ja, ich habe nur noch eine einzige These.
Dann ist das wohl unsere letzte These. Hau raus.
Cannabis kann Krebs heilen.
Ich weiß nicht, gibt es dazu Studien? Das ist meine einzige Rückfrage, ob das schon in irgendeiner Art und Weise erforscht worden ist. Ich weiß, dass es da so ein bisschen was in die Richtung gibt, aber ich habe da keine Aussage dazu, weil ich spekuliere nicht über solche Dinge, weil ich weiß das tatsächlich einfach nicht und ich weiß auch nicht, wie weit die Forschung ist.
Sehr ehrliche und sehr gute Aussage. Meines Wissens nach kann Cannabis Symptome lindern. Ich weiß auch nicht, ob es Forschung in die Richtung gibt. Wird es sicherlich geben. Es wird ja in fast alle Richtungen gerade geforscht. Aber da, wo die These herkommt, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Leute sich auch nicht mit Forschung auseinandersetzen. Und deswegen würde ich eure Intention an der Stelle gerne entkräftigen wollen und einfach sagen, hey, wenn ihr es nicht wisst, also ich meine, du beschäftigst dich ja noch intensiver als ich mit der Thematik. So, dann laber keine Scheiße, Alter.
Genau, und ich meine, das mit dem Symptom kann ich mir gut vorstellen, weil ich meine, Cannabis wirkt ja auch schmerzlindernd. Krebs ist sehr schmerzreich. Also, ne, da will ich gar nicht widersprechen. Aber auch da, ich bin immer entspannt forschungsbasiert, ne? Und wenn man es halt nicht weiß, dann, oder wenn es auch noch keine Forschung gibt, dann kann man mal zusammensuchen, was es denn gibt. Aber dann auch in framen und sagen, okay, es ist jetzt nicht viel. Ich habe das bei meiner einen neuen Folge gesehen, da gibt's auch nicht so viel. Das muss man dann halt einfach an den richtigen Punkt setzen und auch richtig einschätzen, was es für Daten gibt. Aber auch nicht immer alles gleich glauben, was irgendwie so für Hypothesen auf den Markt geschmissen werden.
Ja, absolut.
So, das war es mit der Folge und ich hoffe wirklich, euch hat sie gefallen. Mir hat das so viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir machen da auch bald eine nächste Folge dazu, vielleicht nächstes Mal auch bei Roman in Berlin. Lasst es uns doch gerne wissen über Instagram oder auch über meine E-Mail psychoaktiv.podcast@gmail.com, wie ihr das fandet, wie ihr das Format fandet und was ihr euch vielleicht auch beim nächsten Mal mehr wünschen würdet. Ich freue mich riesig auf Rückmeldung. Es hat einfach riesig Spaß gemacht. Roman, danke, dass du da warst.
Steffi, das kann ich nur zurückgeben. Danke für die Einladung. Ein Riesenspaß, eine tolle Kulisse, direkt am Wasser. Wenn ich das nächste Mal in Frankfurt bin, komme ich gerne wieder vorbei und ich kann mich nur anschließen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut da rein. Ciao, ciao.
Das war Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi.